Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Und wir haben... Halt, was ist denn da los? Das schaut aber komisch aus. Oh je. Okay. Es wird noch einmal repariert. Wir haben, wenn wir so einsteigen in einen neuen Brief, das ist der Kolosserbrief, dann stellt sich mir immer die Frage, ist es jetzt eine Lehre oder eine Predigt, was kommt? Gibt es einen Unterschied eigentlich? Ich glaube, die Übergänge sind fließend. Und wir haben vorgestern über Nikodemus vorgestern in der Bibel gelesen und da haben wir kurz diskutiert zu Hause, wie ist denn das eigentlich, was ist wichtiger, das was wir da so lernen, was wir hören, was wir im Kopf begreifen oder das, was unser Leben dann wirklich ergreift, auch das Gefühl, ja, möchte ich sagen. Und ich glaube, beides gehört zusammen. Mein Anliegen ist es, dass wir es halt schaffen, bei einem recht theoretischen Thema, nämlich Einleitung in den Kolosserbrief, dass wir es schaffen, dass wir da sowohl Wissen aufnehmen können, dass uns auch Gewissheit gibt, ich weiß etwas aus der Bibel, als auch Gewissheit, die mir in mein Leben eine Grundlage gibt, also was auch ein bisschen mit Gefühl zusammenhängt. Also versuchen wir es, beten wir darum, dass wir heute im Kolosserbrief, wenn wir da einsteigen, beides bekommen. Information, aber auch Orientierung für unser Leben. Etwas, was wir mitnehmen können. Wir lesen heute den Anfang und das Ende vom Kolosserbrief. In diesen Abschnitten stehen Namen und Orte. Und das wird ein großer Teil der Predigt sein, dass wir uns über Namen und Orte unterhalten. Aber es gibt auch noch zwei kleine, große Themen, nämlich Danke und die gute Nachricht. Das wird der Überblick sein das ist der Überblick über die Predigt. Und ich werde jetzt die Irmgard bitten, dass sie uns das vorliest, weil sie kann das viel besser als ich.
Es schreiben Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Christus Jesus ist, und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Geschwister in Kolossee, die mit Christus verbunden sind. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nämlich von eurem Glauben an Christus Jesus gehört und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Das kam durch die Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bereit liegt. Davon habt ihr ja schon gehört, als die Wahrheit des Evangeliums zu euch kam. Diese Botschaft ist nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. So geschieht es auch bei euch, seit ihr sie das erste Mal gehört und die Gnade Gottes klar und deutlich erkannt habt. Gelernt habt ihr das alles von Epaphras, der ein lieber Mitarbeiter für uns ist und ein treuer Diener des Messias für euch. Es grüßt euch Epaphras, der ja von euch kommt. Wie es mir geht, wird euch mein lieber Bruder Tychikus ausführlich berichten. Er ist ein treuer Diener und mit mir zusammen ein Sklave für den Herrn. Ich habe ihn gerade deshalb zu euch geschickt, damit ihr alles über uns erfahrt und er euch ermutigen kann. Außerdem schicke ich euch den treuen und lieben Bruder Onesimus mit, der ja einer von euch ist. Sie werden euch alles berichten, was hier vorgeht. Aristarch, der mit mir im Gefängnis sitzt, lässt euch grüßen, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen habt ihr ja schon Anweisungen erhalten. Nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt. Auch Jesus, den wir Justus nennen, lässt euch grüßen. Von den Juden sind sie die einzigen, die hier mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein wirklicher Trost. Es grüßt euch Epaphras, der ja von euch kommt. Er ist ein treuer Diener von Christus Jesus und kämpft in seinen Gebeten ständig für euch, damit ihr euch als gereifte Christen voller Überzeugung nach Gottes Willen richtet. Ich kann bezeugen, dass er viel Mühe für euch und auch für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Unser lieber Arzt Lukas grüßt euch und ebenso Demas. Grüßt auch ihr die Geschwister in Laodicea, besonders auch Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn ihr diesen Brief bei euch vorgelesen habt, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und lest auch den Brief, den ich an sie geschrieben habe. Sagt Agrippus, Archippus, bemühe dich, die Aufgabe zu erfüllen, die der Herr dir aufgetragen hat. Den Gruß schreibe ich, Paulus, mit eigener Hand. Denkt an meine Fesseln, Gottes Gnade sei mit euch.
Dankeschön. Es geht also zuerst um Namen. Und am Anfang, in den ersten Kapiteln, im ersten Abschnitt, lesen wir drei Namen. Ja? Paulus, Timotheus und Epaphras. Epaphras kommt dann am Schluss noch einmal. Und ich möchte ganz kurz auf die hinschauen, nur, also kurz, wir wollen nicht ins Detail gehen, aber Paulus, den ihr ja wahrscheinlich und hoffentlich alle kennt, das Wort Paulus heißt der Kleine, früher war er Saulus, stammt aus Tarsus in Kleinasien, also gar nicht so weit weg von der Gegend, wohin er den Brief jetzt schreibt. Und er war ein römischer Bürger, aber, und das ist entscheidend, er war auch Jude, ein Schriftgelehrter, ein Theologe, ein Pharisäer und, das wissen wir auch alle, einer der eifrigsten Verfolger der christlichen Gemeinde. Der Gemeinde, die nach der Auferstehung von Jesus und nach Pfingsten entstanden ist. Und er hatte eine unmittelbare und wunderbare Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und bekehrt sich dadurch, wie er auf dem Weg nach Damaskus war. Das ist eine außergewöhnliche Situation gewesen, glaube ich, kommt ganz selten vor in der Heilsgeschichte, aber Gott hat das gebraucht, um diesen Verfolger und diesen hochbegabten Feind von Jesus zum Apostel der Heiligen zu machen. Er war der Apostel der Heiligen, der Heiden, also er ist von Gott zu den nichtjüdischen Völkern gesandt worden und innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat er es geschafft, dass viele Menschen, ganz viele Menschen, auch in Kleinasien, von dem Evangelium gehört haben. Auf seiner dritten Reise war er 3 Jahre in Ephesus. Ephesus ist nicht weit weg, das werden wir dann sehen, von dem Ort, an den der Brief gerichtet ist. Er war vom Herbst 52 bis Sommer 53 nach der Zeitenwende dort und hat dort eine Bibelschule gehabt. Das sind Menschen täglich bei ihm gewesen, denen er das Evangelium erklärt hat. Und aus diesem heraus ist das Evangelium in die ganze Umgebung gekommen. Es breitet sich in ganz Kleinasien, dem heutigen Kleinasien aus, das damals als Asia, die Provinz Asia bezeichnet worden ist. Jetzt, wenn er diesen Brief schreibt, und das kommt dann aus dem Brief jetzt deutlich, sitzt er im Gefängnis. Es war kurz nachdem er in Ephesus war, also vielleicht war es schon in Caesarea, es war noch im gleichen Jahr, wo er in Jerusalem verhaftet worden ist und dann nach Caesarea gebracht worden ist, und dort ist er dann 2 Jahre gesessen, oder später dann in Rom. In einer dieser Städte, wahrscheinlich Caesarea oder Rom, hat er diesen Brief geschrieben. Mit ihm war Timotheus, ein jüngerer Bruder, der auch aus Kleinasien stammt, aus Lystra, den hat Paulus auf der ersten Missionsreise kennengelernt. Er war Halbjude, Paulus war Volljude. Ja. Timotheus war Halbjude, er war von einer jüdischen Großmutter und einer Lois hat sie geheißen, das ist interessant, das soll es genau überliefert, und eine Mutter, die Eunike. Und beide haben den jungen Burschen schon in den jüdischen Schriften unterrichtet. Also auch Timotheus hatte eine theologische Vorbildung, wenn ich so sagen darf, durch Frauen übrigens. Ja. Auch er hatte eine Begegnung und eine Bekehrung. Nichts Genaues beschrieben, aber er ist irgendwann dem Paulus in Lystra begegnet, oder wahrscheinlich ist der Paulus dort im Haus seiner Mutter gewesen und hat sich dann auch für Jesus entschieden, ist mit Paulus auf die Missionsreisen gegangen, und er war einer der treuesten Helfer des Apostels, und meistens ist er auch bei den Briefen als Mitautor erwähnt. Timotheus, zwei Briefe schreibt Paulus an ihn am Schluss seines Lebens, und die sind auch sehr, sehr persönlich, und kann man vieles über die Beziehung zwischen den Zweien lernen. Und dann der dritte, der uns am Anfang des Briefes vorgestellt ist, ist Epaphras. Und der Epaphras, von dem wissen wir nicht so viel, er war aus Kleinasien und er war vom Namen her wahrscheinlich ein Grieche, ein Heide. Also wir haben einen Juden, einen Halbjuden und einen Heiden, die diesen Brief gemeinsam verfassen oder veranlassen. Ja. Und dieser Epaphras war wahrscheinlich der Gründer oder der Lehrer der Gemeinde in Kolossee, weil er nämlich in Vers 7 steht ja, dass er die Gemeinde das gelehrt hat, in Vers 1, Kapitel 1, Vers 7, was Paulus in dem Brief auch ausführt. Es ist möglich oder wahrscheinlich, dass Epaphras, der diese Gemeinden dort in der Gegend gegründet hat, Paulus war, das kommt auch aus dem Brief später heraus, nie selber dort. Er kannte die Leute, denen er schreibt, also die Gemeinde als Ganzes nicht. Er hat Einzelne gekannt, darum hat er ja auch einzelne Leute dann gegrüßt, aber er war nie selber in Kolossee und in den Nachbarstädten, von denen wir dann auch noch hören werden. Aber Epaphras hat die betreut, von Ephesus aus ist er dort hingekommen, und es kann sein, dass damals schon, nein, es ist sicher, dass damals schon Irrlehren entstanden sind. Also Menschen haben Dinge verbreitet, die nicht mit dem Evangelium zusammenpassen. Und der Epaphras war sich da nicht so ganz sicher und ist jetzt zu Paulus gereist, um ihn zu fragen, wie können wir mit dem umgehen? Und das ist ein Thema im Kolosserbrief. In der zweiten Hälfte vom ersten Kapitel, im zweiten Kapitel schreibt Paulus darüber. Epaphras hat ein Anliegen, er weiß es nicht genau, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir mit dem um, dass da plötzlich Leute so komische Sachen sagen? Und er reist zu Paulus und Paulus erklärt ihm das, schreibt ihm das auch, und Epaphras bringt diesen Brief zurück. Das ist der Hintergrund des Kolosserbriefs. Es geht also auch um Lehrfragen. Also Lehre ist nicht unwichtig. Was glauben wir? Was ist unser Fundament? Was sagt die Bibel wirklich? Das sollen wir wirklich alle zunehmend gegründet werden darin. Epaphras war ein Mitarbeiter des Paulus. Er ist jetzt bei ihm in Caesarea oder Rom, wie ich gerade gesagt habe. Er ist hingekommen und wieder dann zurück. Er bringt den Brief zurück. Ja. Und was auch interessant ist, das haben wir auch schon gerade vorher gelesen, Paulus bezeichnet ihn als treuen Diener Christi, der in Gebeten um die Gemeinden ringt. Epaphras war nicht nur einer, der gelehrt hat, einer, der von oben herab etwas auf die Menschen an Information hinuntergeschüttet hat, sondern er hat wirklich auch im Gebet gerungen. Das Gebet ist ein ganz zentraler Ansatz hier im Kolosserbrief. Auch Paulus, das werden wir dann sehen, beginnt mit Gebet. Es geht hier um junge Gemeinden, die wachsen, die in Gefahr stehen. Und was machen wir mit denen? Was machen wir mit Menschen, die sich für Gott bekehrt haben? Wie können wir sie weiterführen? Und Gebet ist da ganz wichtig. Paulus und Epaphras ringen in Gebeten um die Gemeinden. Und er wird und das ist jetzt noch ein weiterer Hinweis auf den Zusammenhang, im Philemonbrief, der zugleich mit dem Kolosserbrief geschrieben worden ist, das kann man nämlich sehen, dass da die gleichen Absender und die gleichen Übertrager sind und auch ein Name bei beiden vorkommt, von dem ich dann später noch was sagen werde, er wird im Philemonbrief auch schon als Mitgefangener bezeichnet. Ich weiß nicht, ob Epaphras überhaupt nur die Chance hatte, nochmal nach Kolosse selber hinzukommen oder ob er es dem Tychikus überlassen musste, ja, oder ob das Mitgefangene nur ein symbolischer Ausdruck ist, dass er sozusagen sich mit Paulus, der im Gefängnis sitzt, identifiziert. Paulus, der damals in Art Hausarrest war oder Gefängnis, da durften schon Leute zu ihm kommen, er durfte nicht weg, war vielleicht auch angekettet, aber es konnten andere Menschen zu ihm kommen, er konnte ihnen Briefe diktieren, schreiben lassen und selber dann unterschrieben, er wurde auch von solchen Leuten versorgt, weil die Gefängnisverwaltung hat nicht fürs Essen gesorgt, sondern das mussten andere machen. Also das war der Epaphras, der ist zu ihm gekommen, ob er nur symbolisch Mitgefangener war oder sogar selbst im Gefängnis war, das weiß ich nicht. Nebenbei bemerkt, Epaphras ist wahrscheinlich nicht der Epaphroditus, der im Philipperbrief erwähnt wird, weil da gibt es einen anderen, der aus Mazedonien mit Paulus eine Zeit lang mitgegangen ist. Also das ist wahrscheinlich ein anderer, obwohl der Name ähnlich ist. Ja. Und am Schluss am Ende vom Brief kommen wieder Namen vor, der Tychikus, der Onesimus, der Aristarch, Markus, ein gewisser Jesus, der Justus genannt wurde, man musste ja von unserem Herrn Jesus unterscheiden. Dann kommt nochmal Epaphras vor, Lukas, Themas und Nympha. Eine Frau, die eine Gemeinde in ihrem Haus hatte. Tychikus, das war der Briefträger von Paulus. Er kommt auch aus Kleinasien, er ist aus der Gegend dort. Er ist ein Begleiter und Mitarbeiter des Paulus. Er hat ihn auf der dritten Reise von Mazedonien nach Troas begleitet. Und er übernimmt die Briefe, er überbrachte die Briefe nach Ephesus, nach Kolosse und an Philemon. Das ist er wirklich erwähnt als der den Brief bringt, also Philemon auch. Darum habe ich gesagt, die gehören zusammen. Und Paulus hat später mal im Titusbrief geschrieben, dass er ihn auch nach Kreta geschickt hat oder schicken wollte zu Titus. Und Paulus hat ihn auch mal nach Ephesus gesandt, also der war wirklich einer, der für Paulus unterwegs war. Wir müssen uns vorstellen, damals war kein Telefon, kein Internet, keine Satellitenkommunikation, das wurde alles, es hat auch kein öffentliches Postwesen gegeben, es musste immer ein Bote den Brief bringen und das waren lange und nicht ungefährliche Reisen. Ja, es waren Reisen, die beschwerlich waren und das war, trotzdem hat sich in den ersten Jahrzehnten, so in 4, 5 Jahrzehnten nach der Auferstehung und nach Pfingsten, das Evangelium in der damaligen Welt, zumindest in der östlichen Hälfte des Römischen Reiches, so stark ausgebreitet, das ist unglaublich. Das muss man wirklich mal ohne die technischen Mittel, die wir heute haben. Ja. Also das war der Tychikus. Und jetzt kommt noch der Onesimus. Onesimus heißt, er ist nützlich. Ja. Und Onesimus war ein Sklave, der seinem Herrn entlaufen ist. Das ist eigentlich was Schlimmes. Also das darf normal nicht sein. Ja. Und der Herr war Philemon. Und der kommt zu Paulus irgendwie, Gott führt es, und bekehrt sich bei Paulus. Und der Paulus sagt jetzt ist der Onesimus ein Christ geworden und ist jetzt da. Und er wusste, dass Philemon ein Christ war. Was mache ich jetzt? Ich kann ihn gut brauchen, Onesimus ist mir nützlich, schreibt er, aber er schickt ihn trotzdem zu seinem Herrn zurück mit dem Brief in der Hand. Den Philemon-Brief, lest euch den auch einmal durch, das ist ganz interessant, wie Paulus für diesen Onesimus Fürsprache haltet. Und hier geht es darum, dass wir, ganz egal wie der Stand ist, einander in Liebe als Geschwister annehmen. Auch wenn einer ein Chef und der andere ein Bediensteter ist, heute gibt es keine Sklaven mehr, das hat es damals schon gegeben und ich glaube, das ist gut so, dass, also das ist auch wichtig, dass es keine Sklaverei, also Leibeigene mehr gibt, aber es gibt immer noch Unterschiede unter den Menschen, ja? Und diese Unterschiede sind vor Gott nivelliert. Es gibt kein Ansehen der Person. Und auch der Philemon muss das anerkennen, dass sein entlaufener Sklave, der ihm früher entlaufen ist, unnütz war, wenn er wieder zurückkommt, als Bruder nützlich ist. Ein Wortspiel aus dem Philemonbrief. Er hat sich bei Paulus bekehrt, Onesimus, und er ist der Mitüberbringer des Kolosserbriefes und des Philemonbriefes. Dann gibt es noch etwas über den Aristarch. Ich möchte jetzt nicht zu sehr mehr auf das eingehen. Herzliche Einladung zur Bibelstunde am Dienstag. Wir werden darüber noch genauer reden. Und mir ist es ein Anliegen, euch zu zeigen, dass mit diesen Namen Geschichten verbunden sind. Und mit diesen Geschichten kann man auch viel lernen für uns. Aristarch, der mit Gaius beim Aufruhr in Ephesus ins Theater geführt worden ist, wo dann die ganze Volksmenge geschrien hat. Ja. In Ephesus war ja dieser Aufstand der Silberschmiede. Groß ist die Diana, schreien sie, ja, und wollen. Den Paulus haben sie nicht erwischt, jetzt haben sie den Aristarch und den Gaius genommen und sozusagen angeklagt, oder ja, da ist ein richtiger Tumult entstanden. Auch er wird als Mitgefangener bezeichnet. Einer ist mir ein Anliegen, das ist ein gewisser Markus Johannes. Markus war, und das ist jetzt wieder die anderen, von denen wir zuletzt geredet haben, das waren wieder Griechen, also Heiden. Leute, die nicht aus dem jüdischen Hintergrund kommen. Markus Johannes war ein Jude, ein Levit, weil er als der Bruder, der Neffe oder Vetter, also Neffe oder Cousin von Barnabas. Und Barnabas, wissen wir, ist ein Levit, und der Barnabas und der Paulus waren das erste Missionsteam. Und die haben den Markus auf die Reise, auf die erste Missionsreise mitgenommen. Wir wissen, dass der Markus auch der Sohn einer wohlhabenden Maria war, die in Jerusalem ein Haus hatte, in dem sich die Urgemeinde versammelt hat. Das war dort, wo Petrus, wie er befreit worden ist, auf wundersame Weise angeklopft hat, und drinnen war eine Magd, die das nicht geglaubt hat und nicht aufgemacht hat. Ja? Apostelgeschichte 12. Also das war das Haus der Maria, und diese Maria ist die Mutter von diesem Johannes Markus. Möglicherweise ist es auch er der Träger des Wasserkruges, wie Jesus kommt und sagt, den, der den Wasserkrug hat, den fragt, der bringt euch in das Obergeschoss, wo wir uns zum letzten Abendmahl versammeln werden. Ja, weil das Haus war, wo sich auch Jesus wahrscheinlich immer wieder mit seinen Jüngern in Jerusalem versammelt hat. Und es kann auch sein, dass es der nackt fliehende Jüngling ist, der bei der Verhaftung von Jesus entkommen ist. Ja? Der hat dann sein Gewand hinter sich lassen, damit er nicht, und ist so entschlossen. Warum? Weil die wird erwähnt im Markus-Evangelium ohne Namen. Und man nimmt an, weil das ist nämlich das Wichtigste, dass der Markus, der Verfasser des Markus-Evangeliums ist, dass er sich da nicht selber hineingeschrieben hat mit Namen. Er war der Begleiter von Paulus und Barnabas auf der ersten Reise. In Zypern war er noch dabei, wie sie dann nach Kleinasien gekommen sind. Die Berge ist ihm zu viel geworden und er ist umgekehrt nach Jerusalem zurück. Und das war der Grund für einen heftigen Streit zwischen Barnabas und Paulus. Die haben sich dann getrennt, weil der Barnabas hat gesagt, ich nehme den Markus wieder mit, und Paulus hat gesagt, nein, den Versorger nehmen wir nicht mit, sondern ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Und so haben sich die zwei, die zuerst ein tolles Team waren, getrennt. Jetzt hat es dann zwei tolle Teams gegeben. Der Paulus ist mit Silas gegangen und der Barnabas mit dem Markus. Und das Interessante ist, dass jetzt der Markus gar nicht so viel später, naja, schon einige 15 Jahre später, schätze ich, war er plötzlich wieder beim Paulus. Er hat sich offensichtlich wieder mit dem Paulus versöhnt oder Paulus sich mit ihm. Und Paulus schreibt, dass er ihm wertvoll ist. Er dient ihm, ja. Und er hat auch ein sehr enges Verhältnis zu Petrus gehabt. Und man nimmt an, dass dieser Markus der Verfasser des Markus-Evangeliums ist. Also jetzt ist einer derer, die unsere Evangelien geschrieben haben, der ist jetzt bei Paulus in Gefängnis. Und wenn wir jetzt weiterschauen, ist ein zweiter auch noch dort, nämlich der Lukas. Lukas, der Arzt, Mediziner, Historiker und Reisebegleiter des Paulus. Man sieht es in der Apostelgeschichte, die er geschrieben hat. Lukas Evangelium und Apostelgeschichte hat er geschrieben. Da gibt es so Abschnitte, wo er schreibt, wo er dabei war. Und hier ist er auch dabei. Vielleicht hat er für das auch ein bisschen das gesorgt, dass Paulus medizinisch betreut worden ist im Gefängnis. Aber er ist nach guter Überlieferung schon ganz früh in der Christenheit als der Verfasser des Lukas-Evangeliums. Diese Menschen, die jetzt so um Paulus herum sind, die haben alle wichtige Funktionen. Und das ist jetzt für mich das ganz Wichtige, dass Menschen, Namen, sprechen von Menschen. Und das sind Mitarbeiter. Aber das sind nicht nur Mitarbeiter für Paulus, sondern das sind alles Mitarbeiter Gottes. Gott sucht sich Menschen als seine Mitarbeiter. Das ist ja eigentlich wirklich wunderbar, dass Gott, der so allmächtig ist, der so groß ist, der alles geschaffen hat, Menschen sucht und braucht und verwendet, damit sie sein Reich verbreiten, damit sie das Evangelium aufschreiben, damit sie es weitersagen, damit sie sich über hunderte Kilometer, über Landstraßen und über Meere bewegen, um Briefe zu tragen. Gott sucht Menschen als seine Mitarbeiter. Gott sucht dich als seinen Mitarbeiter. Und er verwendet ganz verschiedene Menschen. Ich habe gesagt, es sind Juden, es sind Halbjuden, es sind Griechen, es sind Versager, wie der Markus Johannes, es sind Starke. Ja, Timotheus war, wenn man die Briefe liest, nicht immer so stark, aber er war trotzdem eine ganz wichtige Säule. Ja. Es sind verschiedene, mit verschiedenen Erfahrungen. Und Gott verwendet ganz verschiedene Menschen als seine Mitarbeiter. Die Voraussetzung ist eine persönliche Begegnung mit dem Evangelium, ich sollte eigentlich sagen, mit dem Herrn Jesus. Wir können und sollen und müssen Mitarbeiter Gottes werden, wenn wir uns Jesus anvertraut haben, wenn wir ihm begegnet sind. Es passiert selten in dieser Intensität, wie es Paulus erlebt hat. Aber jeder, der im Reich Gottes mitarbeiten will, der muss diese persönliche Begegnung mit Jesus haben, gehabt haben und auch immer wieder haben. Voraussetzung, eine persönliche Begegnung, ich könnte auch sagen Beziehung zu Jesus. Versagen ist möglich, haben wir schon gehört. Mitarbeiter dürfen auch versagen. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht alles begreifen. Der Epaphras hat ja noch, das ist 3 Jahre, wo er bei Paulus was gelernt hat. Wahrscheinlich nicht 3 Jahre lang, sondern nur ein paar Monate, weil dann ist er ja schon nach Kleinasien hinein und hat das dort weitererzählt. Der hat noch nicht eine theologische Ausbildung über 6 Jahre gehabt, ein Magister oder Professor der Theologie oder irgendwas, sondern der hat auch Defizite wahrscheinlich gehabt. Er hat nicht alles gewusst, darum ist er zu Paulus gekommen und hat ihn gefragt. Und über allem steht, Gottes Plan geht in Erfüllung. Wenn wir die Apostelgeschichte und das alles lesen, dann sieht man, wie Gott einen Plan zusammenfügt. Es passt alles zusammen. Das hat alles einen Sinn gehabt. Es hat einen Sinn gehabt, dass sich Paulus und Barnabas gestritten haben. Obwohl das selber nicht gut war, ja, das glaube ich auch. Aber es hat einen Sinn gehabt. Es hat in Gottes Plan etwas Neues, etwas Besseres bewirkt. Auch das Versagen. Wenn wir jetzt über Namen, Menschen und Mitarbeiter gesprochen haben, dann ist die Frage, die wichtigste Frage an mich und an dich, wo ist mein Name angeführt und dein Name? Jetzt kommen wir zu den Orten. Ihr wisst ja, dass ich ein bisschen geografieaffin bin. Ja? Es gibt zwei Landkarten heute, nur zwei. Und ich war heuer dort. Das habe ich erst jetzt realisiert, dass das eigentlich Gott jetzt dazu passt. Na, heuer nicht, im vorigen Jahr war es, weil es ja schon heuer ein neues Jahr ist. Und wir lesen von den Orten. Paulus schreibt an die heiligen und treuen Geschwister in Kolossä. Und dann etwas, und da muss ich jetzt auf die alte Übersetzung zurückgreifen, die in Christus sind, schreibt dort. Sie waren in Kolossä und in Christus. Kolossä war eine Stadt, wir werden gleich sehen, wo. Aber sie waren nicht nur in dieser Stadt, sondern sie waren auch in Christus. Und das ist dieses Geheimnis und auch diese Spannung, die Christen haben. Wir leben auf dieser Erde. Wir sind hier in Kapfenbergbruck, im Mürztal, in Eisenerz. Wir sind irgendwo sesshaft angemeldet. Es gibt einen Meldezettel. Aber unser Bürgerrecht, unsere eigentliche und geistliche Heimat ist woanders, in Christus. Muss ich dahin zeigen, in Christus. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind auch in Christus. Und diese Spannung ist diese Spannung, in der wir unser ganzes Leben hier auf der Erde, das werden wir spüren, immer wieder. Es gibt viele Dinge, die uns in dieser Welt von Jesus wegziehen. Aber es gibt die wunderbare, große Liebe Gottes, die uns zu Jesus hinzieht. Und diese Spannung, die müssen wir aushalten. Und da müssen wir uns auf die richtige Seite stellen. Wir sind in Kolossä und in Christus. Also die Kolosser haben in Kolossä gelebt und gleich daneben gibt es noch zwei Städte. Am Schluss vom Brief werden die erwähnt, Laodicea und Hierapolis. Laodicea wird gleich dreimal erwähnt. Diese Städte liegen in Kleinasien, im Lykustal. Das habe ich hier so eingeringelt. Das sind die drei Städte beieinander. Die sind ungefähr so 25, 30 Kilometer auseinander. Das ist relativ knapp beieinander. Dieses Lykustal mündet dann in das Meandertal, breites und sehr fruchtbares Tal, beide Täler. Und der Fluss macht viele, viele Kurven. Darum heißt er, das heißt auch Meander, der Fluss. Ne? Und diese Gegend ist nicht so weit weg von Ephesus, habe ich jetzt blau eingeringelt. Von Ephesus nach Hierapolis, Laodicea, Kolossä sind es ungefähr 170 Kilometer. Und ich war heuer im Sommer dort, wir waren heuer im Sommer dort. Laodicea und Hierapolis sind ausgegraben, wunderbare Ausgrabungsstätten. Das erste Bild, das ich gezeigt habe, war aus Laodicea mit den Säulen, wo ich. Kolossä ist nicht ausgegraben, das ist ein Hügel, da gibt es keine Ausgrabungen. Kolossä ist unbedeutender gewesen, ist kleiner gewesen und ist dann nach einem Erdbeben nicht mehr so aufgebaut worden. Aber die beiden anderen Städte waren ganz wichtige und reiche Städte. Heute ist es in der Nähe einer Millionenstadt. Das glauben wir ja gar nicht. Das ist eigentlich, schaut die Gegend ein bisschen steppig aus, also Wüst. Es ist schon fruchtbar, aber es ist nicht so wie bei uns so grün, gell? Zumindest im Herbst, wo ich dort war. aber in der Umgebung gibt es Hügel und Berge und dort gibt es eine Stadt, Denizli, die hat 1 Million Einwohner. Und die ist nur ein paar Kilometer von der Ausgrabung von Laodicea und 8 Kilometer von der Ausgrabung von Hierapolis und 12 Kilometer von Kolosse weg. Das ist alles eng beieinander und das ist eine sehr, sehr interessante Gegend. Diese drei benachbarten Städte sind in einem kleinen Gebiet, aber 170 Kilometer von Ephesus weg. Und 170 Kilometer ist schon einiges zum Gehen. Oder mit dem Esel reiten oder mit der Kutsche. Mit der Kutsche haben sie nicht gehabt. Die sind geritten wahrscheinlich oder gegangen. Aber jetzt muss ich ein bisschen mehr auf die Geografie, auf das Wesentliche dort eingehen. Diese Stadt war sehr, diese Gegend war reich. Warum war sie so reich? Es gab dort eine Textilproduktion. Und zwar wurde purpur gefärbte Wolle ins ganze Römische Reich exportiert. Thyatira ist auch in der Nähe. Und wer kommt aus Thyatira? Die Lydia, die in Philippi gelebt hat und sie war Purpurkrämerin. Sie hat mit dem gehandelt. Die war reich. Das war sehr wertvoll. Man hat mal diese roten oder dunklen, vornehmen Roben herstellen können. Und das ist anscheinend überall hin exportiert worden. Dann hat es noch was gegeben. Es war richtig, so wie bei uns, wie heißt das? Leupersdorf, ne? Thermentourismus. Da hat es heiße Quellen gegeben in Hierapolis. Ich bin da sogar drin gesessen. Der Ort heißt heute Bamukale. 60 Grad heißes Wasser kommt dort heraus und das hat. Kommt aus der Tiefe, ist also eine Heilquelle gewesen. Und es hat schon in römischer Zeit und griechischer Zeit einen richtigen Tourismus dorthin gegeben, weil man dort Linderung für seine Beschwerden suchte. Thermentourismus, könnte man heute sagen. Und sie haben aus diesem Wasser eine Augensalbe hergestellt. Die war auch bekannt. Wogegen sie geholfen hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie war, das kannst du vielleicht sagen, also kannst du es herausfinden, was die Augensalbe sollte? Auf jeden Fall war das eine pharmazeutische Industrie dort. Ja? Die sind reich geworden, indem sie Heilmittel ins Römische Reich geschickt haben. Ist das wichtig? An wen geht das Sendschreiben? Das letzte, an Laodicea. Und was sagt der Heilige Geist? Du sollst weiße Gewänder anziehen. Schau, dass du, kaufe dir weißes Gewand. Schau, dass du die richtige Augensalbe bekommst, dass du geistlich richtig siehst. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Und ich habe gegen dich, dass du lau bist. Diese Dinge, die dort die Grundlage des Reichtums und des Wohlstandes waren, die sind für die Laodicea als Gemeinde und ich glaube für die ganze Gegend eine geistliche Gefahr geworden. Und der Heilige Geist weist die Empfänger des Sendschreibens darauf hin, was wirklich zählt. Das weiße Gewand ist ein Bild für die Vergebung in Jesus Christus. Auf das sollen wir schauen. Nicht wie prunkvoll wir sind, sondern dass wir gereinigt sind vor Gott. Wir sollen uns die geistlichen Augen öffnen lassen. Und wir sollen nicht lau sein. Ja, so, ihr merkt, es sind so viele Parallelen, die sind begeisternd. Ja. Also das war die Gegend dort und die drei Städte haben wirklich sehr eng zusammengehört. Und man sieht ja auch, dass der Brief, der an die Laodicea geschrieben worden ist, von Paulus, der nicht erhalten ist, soll in Kolossee vorgelesen werden und umgekehrt. Und Hierapolis wird auch erwähnt, dass das, und ich nehme an, dass das alles zusammenhängende Gemeinden kann man nicht sagen, aber dass sie im Austausch gestanden sind. Es war dort auch wegen Handelswegen, war der Reichtum natürlich auch dort. Von dort ist die Seidenstraße weitergegangen nach Osten und es ist Seide hergekommen, ja, und sie haben selber die Wolle und die Baumwolle gehabt. 61, 62 hat es ein großes Erdbeben gegeben, da sind diese Städte zerstört worden. Laodicea war so reich, dass sie sogar das selber wieder aufgebaut haben. Die anderen haben Hilfe von außen gebraucht. Bei Kolossee weiß ich nicht, was mit dem dann passiert ist. Ich glaube, das ist nicht mehr so aufgebaut worden. Nicht viel später, als der Brief geschrieben worden ist, hat es eine Erschütterung in der Erde gegeben. So ist der Hintergrund von der Geografie. Und jetzt noch ein bisschen was über das, was Paulus macht. Er betet, haben wir schon gesprochen, wie wichtig es ist, und er dankt. So beginnt er. Er betet und dankt zuerst einmal. Wofür dankt er? Für den Glauben, für die Liebe und die Hoffnung. Kommt euch das bekannt vor? Ich würde das den Dreiklang des Christens nennen. Die drei Kennzeichen, die wir als Christen haben. Glaube an Jesus Christus. Jesus hat den Jüngern, wie sie, bevor er sie verlassen hat, in den Abschiedsreden gesagt, euer Herz erschrecke nicht, aber glaubt an Gott und glaubt an mich. Und an Gott glauben und an Jesus glauben, da sie ja eins sind, ist das Gleiche. Glaube an Jesus Christus. Der Glaube, das ist so eine Sache. Wir können den Glauben auch hochstilisieren zu einem selbstgerechten Werk. Ja, wo ich sage, ich muss glauben, ich muss glauben, ich muss glauben und ich mich anstrenge. Und dann kommt der Krampf heraus. Mir fällt nur der Vater des hinfälligen, des epileptischen Kindes ein, der zu Jesus schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn du und wenn ich, wenn wir zweifeln, aber uns trotzdem zu Jesus hinwenden, dann ist schon Glaube da und dann beginnt er wieder in uns zu wirken. Schlecht ist nur, wenn wir uns abwenden und sagen, nein, ich will gar nichts mehr mit dem zu tun haben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jünger haben einmal gesagt, Herr, bitte mehre unseren Glauben. Wie geht es? Jesus hat sie auf die Dinge hingewiesen, die er tut. Und wenn ich Glauben mit Vertrauen gleichsetze, dann wird mein Vertrauen in jemanden wachsen, wenn ich mehr von ihm und von ihr weiß. Je besser ich meine Irmgard kenne, desto mehr kann ich vertrauen und weiß ich, wie sie ist. Und je besser ich Jesus kennenlerne, desto mehr kann ich vertrauen, wie er ist. Wie können wir Jesus kennenlernen? Wie können wir mehr glauben, indem wir uns mit ihm beschäftigen, ihn kennenlernen? Der Glaube ist Vertrauen und das ist eine Beziehung. Beziehung ist Kennenlernen, Beziehung, das gehört zusammen. Der Glaube an Jesus Christus, den wir als Grundlage für unser christliches Leben, für uns Christsein haben, ist eine Frage der Beziehung zu Jesus. Die Liebe zu all den Heiligen, der zweite Ton im Dreiklang, die Liebe wird uns von Jesus aufgetragen. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist sichtbar gewordene Beziehung. Und der Glaube ist etwas, was zwischen mir und Gott ist und ist nicht so wirklich für andere sichtbar. Aber wie sich das auswirkt, ist sichtbar. Und eine dieser Auswirkungen eigentlich die wichtigste, wenn ich Jesus richtig verstehe, ist die Liebe zu anderen, vor allem zu den Glaubensgeschwistern. Und ehrlich gesagt, das ist gar nicht so einfach. Wir haben den ganzen Herbst über die Liebe gepredigt. Ich weiß nicht, was euch davon geblieben ist, aber das ist herausfordernd, die Liebe. Die Liebe ist die sicht- und erlebbar gewordene Beziehung. Ja, Liebe ist erlebbar. Ich rede nicht von dem Gefühl, ich bin verliebt, sondern ich rede davon, dass Liebe etwas bewirkt, ist sichtbar und erlebbar für andere. Der dritte Teil ist die Hoffnung, auf das im Himmel aufbewahrte. Das ist ein Dreiklang. Gell? Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Hoffnung ist, ich habe jetzt einfach, es gibt so viele Stellen, aber ich habe jetzt Petrus genommen. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch, für uns bereit und wird uns, die wir glauben, durch seine Macht bewahren, bis an das Ende der Zeit, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Eine Hoffnung für die Zukunft, die über alles hinausgeht, was in dieser Welt möglich ist. Gott hat uns nicht verheißen, dass wir keine Schwierigkeiten haben, und er hat uns auch nicht verheißen, dass diese Welt ein gutes Ende nimmt. Eher das Gegenteil. Es wird schlimmer. Aber wir haben eine Hoffnung. Und gerade in heutigen Zeiten, ich bin echt frustriert, was momentan los ist in der Welt. Ich bin wirklich empört, dass sich ein paar Menschen anmaßen, die Welt unter drei Herrschaftsbereiche aufzuteilen und einfach über alles drüber fahren. Ich bin wirklich empört. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nur an der Hoffnung festhalten, dass bei Gott etwas ganz Neues in Gerechtigkeit, in Liebe, in Gnade entstehen wird. Hoffnung, Glaube und Liebe. Das sind unsere drei Kennzeichen. Nehmt es mit, denkt darüber nach. So, jetzt ist spät schon. Das Evangelium, ganz kurz, ist die gute Nachricht der Wahrheit, in der ganzen Welt bekannt und bringt Frucht. Diese drei Begriffe stehen am Anfang vom Briefkopf, vom Kolosserbrief. Paulus schreibt es, weil er weiß um diese, was ich auch schon anklingen habe lassen, um diese Fragen, um diese Irrlehre Fragen. Und das Evangelium ist ihm wichtig, ist das Wort der Wahrheit. Jesus, er ist das Wort, dass er wurde Mensch in Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Evangelium, das Wort der Wahrheit, das Wort, das Jesus Christus selber ist. Wir glauben nicht an eine Lehre, sondern wir glauben an eine Person. Wir haben eine Beziehung zu dem Wort der Wahrheit, das Gott zu uns gesprochen hat, in Jesus Christus. Es ist in die ganze Welt gekommen. Jesus sagt am Ende, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, geht hin zu allen Völkern. Und das ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten schon in einem großen Ausmaß gelungen und es ist immer noch das Thema, bis ans Ende der Welt soll das Evangelium kommen, in die ganze Welt, und es bringt Frucht und wächst. Welche Frucht? Ja, damals sind Gemeinden entstanden, auch heute entstehen weltweit viele Gemeinden. Das ist nicht so wie bei uns, wo es so dahin geht und ja, kommen Leute kennen und so weiter. Es gibt wirklich an vielen Ecken der Welt Erweckung, aber es ist auch eine Frucht, die in uns entstehen muss, die Frucht des Geistes. Galater 5, 22 und 23, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Frucht, das Evangelium, die gute Nachricht, bringt Frucht. jetzt ist die Frage, das Evangelium ist Wahrheit. Ist es deine und meine Wahrheit? Hast du das schon angenommen? Ist das wirklich in deinem Leben schon umgesetzt? Hast du Jesus? Das Evangelium ist ja Jesus Christus, die Person, ja? Die gute Nachricht, das Wort Gottes ist Jesus Christus. Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Das Evangelium ist in die ganze Welt gekommen, auch in mich, in dich und wird durch mich und durch dich weiter verbreitet. Und das Evangelium wächst und bringt Frucht in mir und durch mich, in dir und durch dich. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, wenn wir über dein Wort nachdenken, dann merken wir, wie wunderbar du gewirkt hast, wie du Menschen gebraucht hast, wie du über weite Distanzen innerhalb von kürzester Zeit diese wunderbare Nachricht verbreitet hast. Auch heute noch. Ich bitte dich, dass wir alle, jeder Einzelne, ein brauchbares Werkzeug, ein brauchbarer Mitarbeiter für dich werden und sind. Ich bitte dich, dass durch uns der Dreiklang Glaube, Hoffnung und Liebe in unserer Umgebung hörbar, sichtbar wird und andere Menschen zu dir finden. Und dass wir Frucht bringen, innerlich und äußerlich. Danke, dass du uns dabei hilfst, dass du bei uns bist. Amen.